miteinander. Schön, euch alle zu sehen an dem Pfingstmorgen. Ja, ich habe einen Flipchart mitgenommen. Der Hans-Uli hat mir verpflichtet mitzuschreiben. Und zwar möchte ich den Gottesdienst einleiten mit einer Frage: Woran erkenne ich einen Christen? Woran erkenne ich einen Christen? Grün ist die Hoffnung. Jetzt bin ich gespannt. Woran erkenne ich einen Christenmenschen? Sehr gut, die Antwort. Ja. An Liebe. Gut. Aha. Dass er lebt, wo er glaubt. Jetzt hat noch jemand anderes etwas. Ausstrahlung. Sehr gut. Also Sonntagmorgen immer zur gleichen Zeit weggeht. Liebe, Ausstrahlung. Weiter. Aha. Das, was er glaubt, das er auslebt. Authentisch, echt. Fröhlich, hoffnungsvoll, gut. Gibt es noch etwas ganz Entscheidendes? Nächste Liebe. Hansel, ich habe viel zu tun, das ist super. Versöhnt. Das, was Daniel mir heute Morgen erzählt hat, versöhnt. Wir haben ja Pfingsten. An was erkennt man, ob es ein Bierbaum ist oder ein Äpfelbaum? Oder ein Käse oder ein Zwetschge? An den Früchten. Danke vielmals, Hans-Uli. Du machst das super. Ich habe nicht gut schreiben und reden. Sehr gut. Jetzt darf ich ein Bild haben, das ich heute Morgen mitgebracht habe. Danke vielmals. Die Frucht des Geistes. Ich mache heute Morgen ein bisschen einen Bogen von der Frucht des Geistes. Ihr werdet es dann sehen, zum Garten Eden. Ich habe zurzeit drei Bücher auf meinem Schreibtisch, die ich lese. Eins ist «Leben mit einer Vision» von Rick Warren. Eins ist «Menschen wie du und ich». Und das dritte ist die Bergpredigt, die ich jetzt vorgeholt habe, ein als Buch. Die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ich glaube, es ist übermessen zu sagen, es gibt jemanden, der alle Geistesfrüchte zu 100% hat oder zu 100% anwendet im Alltag. Also ich nicht. Ich glaube, es ist übermessen zu sagen, wenn es jemanden gibt, der das 100%ig erfüllt. Hans-Uli hat heute Morgen etwas erzählt, hat manchmal den Rappel. Ich habe lieber einen Rapp als den Rappel, das ist nämlich ein schwarzes Ross. Aber ich kenne das. Lieblosigkeit, Freudlosigkeit, Gegenteil von Frieden, Ungeduld, Güte, Treue und so weiter und so fort. Jetzt möchte ich den Bogen spannen zum Garten Eden. Ihr werdet nicht merken, um was es geht. Mir hat es eben inspiriert aus dem Buch von Rick Warren, Leben mit einer Vision. Nicht der Abschnitt, sondern da bin ich in meiner persönlichen Bibellese drauf gekommen. Ich lese 1. Mose 2, Vers 8 und folgende. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, gegen Osten hin, und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, frohlockend anzusehen, gut zu essen und den Baum des Lebens mitten in dem Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, um zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen des Gartens, aber von dem einen Baum darfst du nicht essen. Ein Garten grün haben, umso ist etwas wunderschönes. Wir sind gestern mit dem Velo über den Kessel, da geht es steil aufwärts, hinten die Emtigen runter, sind auf dem Bänkli gehockt, die wunderbare grüne Wiese, die Tierli auf dem Rindli und Kälbli auf dem Weide, etwas wunderschönes. Grün, die Farbe der Hoffnung. Und interessant heisst es, Gott machte einen Garten, ließ aufwachsen, allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen. Aber von dem einen Baum dürft ihr nicht essen. Ihr kennt die Geschichte bestens. Meine Frage, warum ist es denn so schwer, Liebe zu leben, Freude auszuleben, Frieden auszustrahlen, geduldig zu sein, freundlich zu sein, gütig zu sein, Treue, Sanftmut und enthaltsam zu sein? Warum? 1. Mose 2, 15. Ich möchte heute Morgen mit euch dieser Frage nachgehen. Warum hat Gott uns eine Wahlmöglichkeit gegeben, vom guten Baum zu essen oder vom schlechten? Die Wahlmöglichkeit 1. Mose 2, 15. Das Bild hat mich irgendwo fasziniert. Ein schöner Ferrari. In der Zeitung gelesen, Gemeinde Reichenbach hat 300.000 Franken Gewinn gemacht im Jahr 2022. Ich weiß warum, weil einer 3,5 Millionen im Lotto gewonnen hat. Ich kenne nicht persönlich, aber ich weiß, wer es ist. Ganz ein einfacher, bescheidener Bauer. 3,5 Millionen. Wow. Geld. Zahlt 10% Steuern, ca. 3,5 Millionen Lottogewinn. Ich kenne die Versuchung. Eine schöne Frauenhand mit einem Ringli dran. Eine schöne Quarktorte. Zigarette ist weniger mein Problem. Aber ich kenne all die Verlockungen, wo Gott zulässt. Und ich möchte eine Frage nachgehen, warum lässt er das zu? Denke an 1. Mose 2, 15, einen schönen Garten. Wunderbare Bäume. Grün. Gott setzt den Menschen mittendrin. Du darfst von allen essen, du vom einen Baum darfst nicht essen. Ihr kennt die Geschichte. Weshalb überlässt uns Gott die Entscheidungsfreiheit? 5. Mose 8, Vers 2. Elberfelberdeutsch. Du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, dich auf die Probe zu stellen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote hältst oder nicht. Gott nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten mit zweifachem Auftrag: behaue und bewahre. Und dann einfach den Satz: du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von einem Baum darfst du nicht essen. Liebe Gemeinde, Entscheidungsfreiheit ist ein Grundsatz für die biblische Theologie. Entscheidungsfreiheit ist ein Grundsatz. Ich darf mich als Mensch entscheiden für das oder gegen das. Heute Morgen Internet auftun, ein großer Satz aus dem Ukraine-Krieg: die Wahl zwischen Freiheit und Angst. Die Wahl zwischen Freiheit und Angst. Ich habe mir schon oft überlegt, warum hat denn Gott uns die Wahlmöglichkeit gegeben? Er will, dass wir uns von ganzem Herzen für ihn oder auch gegen ihn können entscheiden. Gott will die absolute Freiwilligkeit. Die Entscheidungsfreiheit ist ein notwendiges Bestandteil vom Erlösungsplan. Wenn wir die Entscheidungsfreiheit nicht hätten, einfach gesteuert wären auf Gott hin, braucht es keine Erlösung. Und die Entscheidungsfreiheit setzt voraus, dass ich immer als Mensch eine Wahl habe. Und warum gibt uns Gott die Wahl? Dass er sieht, Thomas, was geht in deinem Herzen vor? Was geht in meinem Herz vor? An meiner Herzensentscheidung erkennt Gott, wie es der Thomas Knupp meint. Ein paar Bibelstellen. Josua 24, am Schluss vom Buch Josua, fordert die Josuas Volk auf, gefällt es euch, nicht dem Herrn zu dienen? Also gefällt es euch nicht, dem Herrn zu dienen? So wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern oder Gott. Und das Volk sagt, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Da antwortet das Volk, das sei ferne, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Das Volk, ja, wir wollen dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wie lange ist es gegangen? Und von dieser Wahlmöglichkeit, von dem Versprechen, fällt alles dahin. Ein Versprechen abgeben, ich möchte meiner Ehefrau treu bleiben bis zum Tod, das ist ein Versprechen. Und ich habe mal einen Satz gelesen, ein gebrochenes Versprechen ist ein gesprochenes Verbrechen. Gott lässt die Wahlmöglichkeit zu, zum Erkennen, was ist im Thomas Knupps im Herzen vorhanden. Mein Herz ist manchmal eine Räuberhöhle. Matthäus 19 könnte ich aufschlagen. Mord, Ehebruch, all das kommt aus dem Herzen hervor. Oder die andere Bibelstelle, Johannes 6, Vers 66, wo Jesus Christus die Jünger auffordert, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr weggehen oder bleiben wir bei mir? Jesus gibt uns die Wahlmöglichkeit, uns für Gott oder gegen Gott zu entscheiden. Jetzt möchte ich das Negative verloren und wirklich auf das reden kommen, was uns eigentlich bewegt ab Pfingsten. Wir haben den Sieg in Jesus. Wir haben den Sieg in Jesus. Und das Buch von Rick Warren hat mich sehr bewegt und motiviert. Der Martin Luther sagt, meine Versuchungen waren die Reifeprüfungen meines Lebens. Denke das erste Bild vom Ferrari, vom Dollarski, von der schönen Frauenhand, von der Quarktorte oder von der Zigarette. Du kannst auch ein Glas Champagner her tun und so weiter und so fort. Und der Luther sagt, meine Versuchungen waren die Reifeprüfungen meines Lebens. Ich habe manchmal fast den Eindruck, ich zerbreche manchmal an den Versuchungen, die ich im Alltag erlebe. Was ist eigentlich los? Darum hat mich das Buch so fasziniert vom Rick Warren. Der hat mich so fasziniert. Jedes Mal, wenn ich mich entscheide, richtig zu reagieren, statt zu sündigen, nehme ich den Charakter Christi ein Stück weiter an. Die Wahlmöglichkeit, Dollar, Ski, Ferrari, Quarktorte, das ist Bagatelle, Frauenhand und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich mich richtig entscheide, die richtige Wahl treffe, sagt Rick Warren, nehme ich ein Stück weit den Charakter Christi an. Im Jakobusbrief lesen wir die Aussage, Jakobusbrief, Selig ist der Mann oder die Frau, der die Probe erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott den verheißen hat, die ihn lieb haben. Reife Prüfungen meines Lebens. Das Volk Israel, wir, ich aber und mein Haus, wollen dem Herrn dienen. Ist gar nicht lang gegangen, haben sie alles über Bord geworfen. Jedes Mal, wenn ich mich entscheide, richtig zu reagieren, da zu sündigen, nehme ich den Charakter Christi ein Stück weit weiter an. Charakterentwicklung beinhaltet immer eine Wahlmöglichkeit. Eine Versuchung bietet uns diese Gelegenheit. Wahlmöglichkeit, Charakterentwicklung beinhaltet immer die Wahlmöglichkeit. Versteht ihr das? Ist so wichtig. Eine Versuchung bietet uns diese Gelegenheit. Jakobus sagt, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn aus seiner Bewährung wird er die Krone des Lebens empfangen. Und der hat mich am meisten bewegt. Ich weiß, ich war mal in Seelsorge, wo ich frisch zum Glauben gekommen bin, zu unserem Pastor Jakob Sturzenegger. Ich war schon ein Inspektor, ein Mann, Bürstenschnitt, ganz bescheiden, hervorragender Prediger. Ich bin fast verzweifelt. Jetzt habe ich gedacht, jetzt bin ich, lebe ich mit Jesus. Und jetzt lebe ich mit Jesus und das ist noch schlimmer als vorher. Versuchungen sind ein Zeichen dafür, dass der Teufel dich und mich hasst. Sie sind kein Zeichen der Schwachheit oder der Weltlichkeit. Und ich bin mit dieser Frage zum Jakob Sturzenegger. Jetzt möchte ich wirklich mit Jesus von ganzem Herzen leben. Jetzt habe ich mehr Anfechtungen als vorher. Früher hatte ich die Anfechtungen nicht gehabt. Und sagt er, das ist ein Kompliment. Nimm es als Kompliment. Und oft vergesse ich das. Nimm es als Kompliment. Der Ferrari. Der Lottergewinn von Reichenbach. Und so weiter. Und nimm es als Kompliment. Sind da ein Zeichen dafür, dass der Teufel dich und mich hasst. Sind kein Zeichen der Schwachheit. Wie Versuchung funktionieren. Gehen wir dieser Frage noch an. Erstens, der Versucher tritt mit einer Sehnsucht an uns heran. Garten Eden, Gott hat schöne Bäume mit Früchten, schöne Pflanzen, guten Boden. Uns geschenkt. Ihr kennt die Geschichte. Du darfst von allen essen, aber von dem einen darfst du nicht essen. Warum macht das die Eva? Warum verführt die Eva den Adam? Unglaublich. Der Versucher tritt mit einer Sehnsucht an uns heran. Was für Sehnsucht schlummert in dir? Jeder von uns hat eine gewisse Sehnsucht. Jeder von uns hat die. Die Frage ist, sind die Sehnsucht kompatibel mit der Bibel? Sind die Sehnsucht kompatibel mit den 10 Geboten? Oder sind die Sehnsüchte jenseits von Gut und Böse? Das ist die große Frage. Aber die Sehnsucht nach einer Pferdefarm in Deutschland, so mit weißen Hägen, wie so mit schönen, wunderschönen Ross. Ich kenne das. Nicht die Ferrari. Ach, wie wäre das schön, inmitten einer großen Wiese. Weiß umzäunt, wunderschöne Ross. Herrlich wäre doch das. Fantastisch. Unrealistisch für mich, aber ich kenne die Sehnsucht. Die Sehnsucht. Der Versucher sät Zweifel in uns hinein. sollte Gott gesagt haben, Eva, sollte Gott gesagt haben, ist das, was da steht, wahr? Ist das, was da innen steht, wahr? Oder soll ich die Bibel zutun und nicht die Bibel lesen? Zweifel. Wer kennt das nicht von uns? Und es gibt im Prediger Bibelvers, nehmt die kleinen Füchse aus dem Weinberg, die kleinen Aasfechtigen, Zweifel. Denke an den ungläubigen Thomas. Erfüllt sie mit Zweifel. Der Versucher konfrontiert uns mit Täuschungen. Ja, wenn ich so eine Familie hätte wie der, so ein Geschäft hätte wie der, so ein Auto hätte wie der, so ein schönes Haus hätte wie der, und so weiter und so fort. Noch die hübsche Frau, als ich jetzt schon habe. Kennt ihr das? Und so weiter und so fort. Noch die lieberen Kinder. Täuschungen. Der Versucher motiviert uns zum Ungehorsam. Eva, nimm! Nimm, Eva. Und der letzte Punkt. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Ich möchte euch zum Schluss einen Satz lesen, der hat mich sehr bewegt. Der Kampf um die Sünde wird in den Gedanken gewonnen. Der Kampf um die Sünde wird in den Gedanken gewonnen. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Jesus zeigt uns im Matthäus-Evangelium die einfache Lösung. Was heißt, in der Versuche können es widerstehen. Es steht geschrieben. Ich möchte Gottes hier entschließen mit einem Zitat von Martin Luther. Ich habe es noch ein bisschen ergänzt. Wo das Wort Gottes bei mir ist, finde ich in der Fremde meinen Weg. Wo das Wort Gottes bei mir ist, finde ich im Unrecht mein Recht. Wo das Wort Gottes bei mir ist, finde ich in der Ungewissheit meinen Halt. Wo das Wort Gottes bei mir ist, in dem Zweifel die Zuversicht. Wo das Wort Gottes bei mir ist, finde ich in der Arbeit meine Kraft. Wo das Wort Gottes bei mir ist, im Leiden die Geduld. Wo das Wort Gottes bei mir ist, im Loslassen die Ruhe. In der Hoffnungslosigkeit die Hoffnung. Und wo das Wort Gottes bei mir ist, im Sterben den Trost. Ich wünsche euch die Fülle an den Verheißungen aus dem Wort Gottes, um zu bestehen gegen die Gedankenwelt. Sähe einen Gedanken. Und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Die Früchte des Geistes, ich möchte schließen, die Früchte des Geistes sind so angefochten auch in meinem Leben. Aber ich möchte nicht resignieren, sondern treu bleiben mit Jesus. Die letzte Folie, einfach zum Durchlesen, die Zeit ist abgelaufen, die Versuchung überwinden. Lassen Sie uns nicht einschüchtern. Nehmt es als Kompliment an. Je stärker der Glaube wächst, desto mehr werden wir versucht. Wir müssen uns unsere Schwachstellen beim Namen nennen. Wir dürfen aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Und der letzte Satz: Widerstand ist die beste Verteidigung. Ja oder nein? Gib nie auf, aber gib alles. Resigniere nie. Guten Mut wünsche ich euch von Herzen. Amen.